Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ich wurde heute Morgen mit den Worten begrüßt, ich hatte selten so wenig Bock auf einen Podcast. Und ich hätte nicht gedacht, dass das das ist, was ich höre zu diesem Film, wenn man mich vor 2 Wochen gefragt hätte. Wenn man mich heute fragt, habe ich sehr viel Verständnis dafür. Und ich glaube, es gibt wenige Filme in den letzten Jahren, in denen Eve und ich so sehr gegen den Strom schwimmen werden, wie mit One Battle After Another von Paul Thomas Anderson. Hallo Eve.
Hi. Wir sind zurück, Barbie 2.0. Nicht ganz so schlimm.
Nein, überhaupt nicht.
Versteh mich nicht falsch. Ich meine nur mit gegen den Strom schwimmen. Dass Leute sagen, das ist ein fulminantes Meisterwerk. Und ich sag, wirklich? Bevor dieses Zitat, und man nimmt ja gerne Zitate aus dem Kontext, bevor ich sage, der Film ist so wie Barbie und er wird es gar auf meine Flop-10-Liste schaffen. Nein, das ist nicht der Fall. Trotzdem, the fuck.
Ja. Ich finde, der Film ist meisterhaft, aber kein Meisterwerk. Und das ist schon. Nee, es ist schon deutlich negativer als die Grundstimmung. Meisterhaft, weil ich so vieles daran wertschätze, weil ich den Filmemacher dahinter so unglaublich wertschätze. Aber es ist kein Meisterwerk, weil ich mich trotzdem leer und zurückgelassen nach dem Film fühle und ihm gar nicht so viel abgewinnen kann, wie er auf den ersten und vielleicht sogar zweiten Blick hergibt. Und ich habe schon das Gefühl, er spaltet auch die Meinung, so ist es auch nicht. Es hat aber auch mit der inhaltlichen Herangehensweise seiner politischen Sicht zu tun. Und darüber werden wir noch sehr viel reden. Wir werden über Hufeisen reden, wir werden über Kamera reden. Wir werden über einen der besten Regisseure der Gegenwart reden. Und davon bin ich fest überzeugt. Egal, ob ich diesen Film so toll abfeiere wie alle anderen. Und wie sehr wir gegen den Strom schwimmen, sieht man auch daran. Der hatte bis gerade eben, glaube ich, noch 98% bei Rotten Tomatoes. Also das sind die positiven Stimmen. Wobei, schwimmen wir wirklich gegen den Strom, wenn wir, ich schaue schnell nach, wenn wir, wir sind, glaube ich, positiv genug, also ich auf jeden Fall, du auch, dass wir ja locker auch auf der Seite der positiven Stimmen bei Rotten Tomatoes sind. Ich sehe gerade, es sind 96%. Und das ist echt viel für einen Film, der schon seit einer Woche, über einer Woche verfügbar ist, der schon davor in Reviews schon behandelt wurde. Dann sind 96% nach knapp 2 Wochen sind sehr, sehr, sehr hoch. Filme steigen gerne hoch ein und nehmen sehr schnell ab, der aber nicht. Und das spricht halt für den Film und vielleicht auch gegen unseren Filmgeschmack. Andererseits, wie gesagt, wir sind ja bei diesen positiven Stimmen auch dabei.
Ja, bei mir, also du bist positiver als ich. Ich würde sagen, ich bin genau mit. Also ich glaube, der würde für mich gerade noch so fresh kriegen. Aber ist 50% noch fresh?
Ich dachte schon. Ich dachte, alles über 50% ist fresh. Aber vielleicht ist es auch mehr so wie ein amerikanisches Notensystem und erst über 60-70%. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
Inbegriff von mit. Also für mich ist es der Inbegriff von mit. Was meisterhaft ist, und wir reden ja gleich über alles, kann ich dir auch sagen, ich unterstütze deine These, dass es etwas Meisterhaftes an dem Film gibt. Es ist für mich nur nicht das Drehbuch, aber das Meisterhafte an dem Film ist tatsächlich, und das sage ich komplett unironisch, die Inszenierung. Die Inszenierung dieses Films ist wirklich meisterhaft. Und da auch der Cineast in mir, der war bei ein paar Bildern und der war gerade so etwas auf der Kinoleinwand zu sehen. Den hat das sehr glücklich gemacht. Und den hat es auch glücklich gemacht, so viele Charakterdarsteller wieder zu sehen. Meine Schwierigkeiten sind Drehbuch, Pacing und ein unfassbar nervtötender Score.
Ich bin da ziemlich bei dir tatsächlich. Pacing ganz besonders, ich finde, der hat ganz große Pacing-Probleme. Das Meisterhafte wird auch dadurch unterstrichen, ich sag mal gleich, in welcher Erwartungshaltung ich reingegangen bin. Die ganzen Reviews schon im Vorfeld, und ich habe den zum Kino-Release gesehen, also fast Premierenabend. Nee, Premierenabend tatsächlich, Sneak Peek-mäßig, nicht Sneak Peek, sondern Preview-mäßig, am Mittwochabend. Die haben es Preview genannt. Spielberg war schon dreimal in dem Film. Er hat sich schon dreimal angesehen, also bevor er released wurde, vielleicht auch währenddessen. Und das war das, was mich so over the edge gepusht hat. Ich musste in diesem Film unbedingt so schnell wie möglich gucken. Die Pressevorführung werde ich nicht schaffen. Ich schaue ihn in der Preview. Jetzt ist es so, auch nachdem ich den Film nicht so toll finde wie wahrscheinlich Spielberg, ich verstehe, warum er ihn dreimal gesehen hat. Also, das ist ein moderner Film, der sehr modern inszeniert ist, und Spielberg ist immer ein Filmemacher, der nie stehen geblieben ist. Und der sitzt da mit einem Notizbuch und schreibt sich Dinge auf. Da bin ich der festen Überzeugung. Und das gibt der Film her. Deswegen ist er so meisterhaft. Ist er das Meisterwerk? Für mich ist er halt nicht. Und Spielberg, über Tarantino werden wir halt auch noch viel reden. Spielberg hat das auch meisterhaft verkauft, als er gesagt hat, ich glaube in einem Panel-Talk mit Paul Thomas Anderson, die erste Stunde hat so viel Action, wie Paul Thomas Anderson noch nie in einem Film, in einem ganzen Film hatte. Ja, das ist eine richtige Aussage, aber er hat ja auch generell keine Filme mit viel Action.
Sagt
also,
ja nichts,
sie ist komplett wertlos.
Es sagt ja auch irgendwie nichts aus. Das ist so, als wenn ich sage, dass Tarantino in seinem nächsten Film so viel Body-Horror hatte wie noch nie zuvor. Er hat noch nie einen Body-Horror-Film gemacht. So, also, oder als wenn ich morgen Studentenfilm drehe und du sagst, Yves, das ist der beste Film, definitiv von all deinen Filmen bisher. Ich habe bisher noch nie einen gedreht. Ja, okay. Nächste Frage bitte. Das ist das Kompliment, das ich dir gebe.
Der Vergleich wäre aber richtiger, wenn du davor schon ein paar Filme gemacht hast, die alle nicht gut sind.
Ja, ja.
So als Beispiel. Das wäre der bessere Vergleich.
Ja, was ich bei mir hier wirklich auftut, was ich häufiger in diesem Podcast erwähnen werde, sind zwei Filme, mit denen ich diesen Film unweigerlich vergleichen muss. Unweigerlich. Mhm. Einer ist aus diesem Jahr und einer ist von vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren hatten wir Civil War.
Ja. Ja.
Und ich glaube, und das merke ich auch, die Leute, die mit Civil War nicht viel anfangen konnten, für die ist dieser Film etwas. Mhm, Ich bin eher der Meinung, dass Civil War auch die wichtigere Message hatte, dass Civil War ist ein Denkappell an uns alle. Und ich meine wirklich an uns alle. Und die Message ist, guck in den Spiegel. Mhm. Und dieser Film ist wesentlich, wesentlich klarer, wesentlich parteiischer und hat trotzdem meiner Meinung nach zu viel Schwarz-Weiß-Denken. Und sagt dir auch, auf wessen Seite du sein sollst, indem er bestimmte Leute überzeichnet. Klar, jeder ist überzeichnet in dem Film, ganz klar. Aber es gibt Good Guys und Bad Guys in dem Film, das gibt es. Und in Civil War weißt du es gar nicht. Ich weiß bisher in Civil War, da gab es Secessionists. Also Secessionists sind ja Leute, die sich von der Union abtrennen, den Vereinigten Staaten. Und es war eine Kombination aus Texas und Kalifornien. Jetzt sag du mir, lieber Marco, sind das Republikaner oder sind das Demokraten? Keine Ahnung.
Eben. Du wirst da komplett alleine gelassen.
Und das ist brillant. Das ist brillant. Das ist wirklich brillant.
Ich mag deinen Vergleich gerade so gerne, weil beides hat mit der Hufeisentheorie zu tun. Und das ist etwas, worüber wir später noch reden werden. Und Civil War ist da der wesentlich konsequentere Film.
Ja.
Weil er diese Grenzen komplett verschwimmen lässt und dich komplett ohne Antworten stehen lässt. Der Film gibt dir ein paar Antworten. Er positioniert sich, finde ich, vor allem moralisch, eher moralisch als politisch. Aber nee, schon, du hast schon recht. Er schwingt da schon sehr in eine Richtung. Und das ist nicht an für sich nichts Schlimmes, aber damit konterkariert er dieses Konzept der Hufeisentheorie, um das herum der Film ja sehr gestrickt ist.
Na, und ich muss sagen, ich hätte es nie gedacht, aber jetzt passiert's. Ich bin hier in vielerlei Hinsicht auch der Meinung von Wolfgang M. Schmidt, der diesen Film auch nicht für gut befunden hat. Mhm. Dieser Film ist nicht so politisch, wie man denkt, aber im negativen Sinne meine ich das. Was ich damit meine, ist, dieser Film zeigt dir politische Ränder, er gibt dir aber gar kein Gefühl von der tatsächlichen Politik, von der tatsächlichen Mitte, das gibt er dir gar nicht. Er zeigt dir auch gar keinen Spiegel der gesellschaftlichen Mitte. Er zeigt dir immer noch eine Regierung, die überhaupt kein Problem anscheinend mit LGBTQ-Menschen hat. Er zeigt dir keine Regierung, die gegen die eigenen Bürger so hart vorgeht, als wäre das der faschistoide Polizeistaat. Er zeigt dir Einzelpersonen, er zeigt dir wirtschaftliche Interessen von Schattenorganisationen, aber die sind privat finanziert, die sind nicht staatliche Institutionen. Das heißt, was das angeht, ich glaube, der Film weiß gar nicht selbst, was für Fehler er da begeht. Er begeht da extreme Fehler. Und Civil War hingegen zeigt dir ein Bild vor allem einer Gesellschaft. Und das ist das Interessante. Weißt du, es ist einfach mit dem Finger auf Extrembeispiele immer zu zeigen. Es ist absolut einfach auf sehr radikale linke Gruppen zu zeigen, die ganz Schlimmes machen. Es ist sehr einfach, auf sehr radikal rechte Gruppen zu zeigen und zu sagen, ja, das spiegelt gerade komplett die Gesellschaft wider. Tut es häufig gar nicht. Also tut es wirklich gar nicht. Also die harten Ränder spiegeln sehr selten, zumindest in unserer westlichen aufgeklärten Welt, sehr selten die komplette Gesellschaft wider. Civil War zeigt, wie weit die Spaltung in der Mitte angekommen ist, zeigt drei Seiten und alle drei Seiten werden kritisiert. Sie zeigt zwei harte Ränder, die bereit sind, Waffen in die Hand zu nehmen und sich zu bekriegen, verrät uns aber nicht, welche Seite welche ist. Und allein wie die demografisch aussehen, könnten wir auch je beides sein. Es gibt nicht eine.
Ja? Meinst du mit der dritten Seite die beobachtende Seite?
Nee, ich meine die Seite, die sich rauszieht, die sagt, wir wollen nicht beteiligt sein. Und solche gibt es auch. Also du hast ja auch das Recht, unpolitisch zu sein. Aber die wird auch kritisiert. Also wir haben ein gewisses Verständnis dafür, natürlich. Die sagen, ey, ich will ehrlich gesagt, Spaltung ist genug und wir werden so krass gespalten gerade von allen politischen Kräften und es ist so hart in der Gesellschaft angekommen, dass wir uns mittlerweile bekriegen. Wir haben eine kleine Stadt, wo wir uns von all dem rausnehmen. Ehrlich gesagt, das kann man als nobel bezeichnen, das kann man aber auch bezeichnen als jemand, der seinen Kopf in Sand steckt. Und Civil War macht beide Türen auf und sagt, ich verstehe, warum ihr so seid. Ich verstehe aber auch, dass das auch keine Lösung sein kann, längerfristig gesehen. Du könntest ja auch, wenn du sagst, du bist durch und durch zentristisch und durch Mitte, kannst du ja auch, es müsste es ja eine weitere Option geben, die hilfreich wäre. Wie wäre es denn, wenn du Mediator spielst zwischen beiden Seiten? Das könntest du ja auch. Nee, dafür bist du zu feige. So. Deswegen, Civil War ist, was das angeht, je häufiger ich drüber nachdenke, darüber haben wir gar nicht geredet. Damals, als wir über Civil War geredet haben, diesen Aspekt, den ich gerade erwähnt habe, über den habe ich gar nicht geredet. Aber je länger der Film in die Vergangenheit taucht, desto mehr fallen mir weitere clevere Aspekte ein. Das wird bei One Battle After Another bei mir nicht der Fall sein. Dafür ist er zu eindeutig. Und deswegen muss ich auch sagen, dieser Film, ich halte Civil War für einen Film, der in 20 Jahren und vor 20 Jahren in 40 Jahren und vor 40 Jahren relevant war. Ja, Civil War ist ein Film, der einer Gesellschaft generell den Spiegel vorhält. Das macht ihn durch und durch politisch, das macht ihn aber auch durch und durch individualistisch. Was ist dein Beitrag? Was hast du gemacht? Ja, aber das sind doch nur die Stellvertreter, das sind doch nur die Ränder. Also, da habe ich doch nichts mit zu tun. Nee, da kommst du nicht raus aus der Nummer. Was hast du gemacht? Warst du auf Social Media und hast die andere Seite komplett diffamiert? Entweder als Woke-Bastarde oder als alle sind Nazis? Hast du das gemacht? Sei ehrlich. So, hast du sie entmenschlicht? Hast du? Und das ist die Frage, aber du musst ja nicht mal in Woke- und Nazi-Kampfbegriffe gehen. Du kannst ja noch weiter zurückgehen. Generell, dieses Entmenschlichen und was hast du beigetragen, ist die Frage von Civil War. Deswegen finde ich Civil War so brillant. Ne?
Ja.
Das macht dieser Film überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Dieser Film zeigt, das sind die super, super Bad Guys und das sind die, ja, die sind halt moralisch nicht hundertprozentig, aber es sind die Rebellen und irgendwie sind die schon cool. Und Ja, sehe ich nicht. Und Civil War habe ich gerade erwähnt. Sorry, dass diese Tangente gerade so lange geht. Mhm. Aber mit einem anderen Film will ich ihn auch noch vergleichen dürfen. Und danach halte ich mich auch ein bisschen wieder mehr zurück. Und dann habe ich eigentlich auch schon fast... Also das ist Sinners. Sinners ist ein Film, der für mich der definitiv bessere Blockbuster ist. Der für mich ästhetisch und inszenatorisch sogar besser ist als der. Und der das Genre-Korsett benutzt, um eigentlich... sehr wichtige, kulturell relevante Themen anspricht, ohne dass er dafür ein Megafon braucht oder dir sagt, denk so, weil du kannst in Sinners sehr viel reininterpretieren. Du kannst, also wortwörtlich, kommen da Dämonen, die zufällig weiß sind in einer Zeit, wo Jim Crow herrscht und sie klauen ihnen die Musik. Also, weil da kannst du sehr viel reininterpretieren, musst du nicht, kannst du aber, und das macht den Film clever. Diese Cleverness und das, was ich in vielen Reviews gelesen, vor allem gelesen habe aus den Staaten, insightful commentary, nuanced portrayal, ich so, Nuance ist keine Seife. So, subtil ist kein Waschmittel und auch keine Zahnpasta. So, also wer bei dir, und auch dieses, der ist so mutig. Ich so, nee, ist er nicht. Also der ist genau das, was wir in jeder, finde ich auch nicht. Der ist das, was wir, also egal wie man dazu steht. Und ich, wie gesagt, ich will hier gar keine Partei beziehen. Egal wie man dazu steht, mutig finde ich ihn nicht. Also er ist genau das, was wir seit 2016 in jedem einzelnen Medium haben.
Nö, ich finde sogar, er ist aktiv nicht mutig. Also, ja. Also feige wäre vielleicht zu viel gesagt, aber er ist eine Romanadaption. Der Roman spielte zu einer anderen Zeit, zur Reagan-Ära. Und davon bringt er vieles quasi in unsere Gegenwart. Aber er benennt das ja alles nicht. Sondern er bleibt immer bewusst vage. Natürlich kannst du, weil es alles so super offensichtlich ist, sehr viele Rückschlüsse sofort ziehen. Aber das ist ja das Gegenteil von Mut. Also es klarer zu benennen, das wäre mutig oder ganz klar diese Grenzen aufzuweichen. Ich weiß, das ist gerade ein Paradoxon, ist klar, die Grenzen aufzuweichen. Das macht aber auch nicht. So, er ist immer sehr klar positioniert und traut sich nur an, also ist super offensichtlich anzuspielen, was er meint, aber ohne es konkreter zu benennen, beziehungsweise es ist logisch einzubauen. Also es ist wirklich eigentlich ein Safe Call, alles, was passiert, finde ich.
Ja, voll, voll. Also mutig ist anders. Das ist ja ein Wort, das häufig rumgeschwungen wird. Das ist auch ein Wort, das du und ich benutzt haben. Und da kommen wir zurück zu Barbie. Barbie ist ein Gratis-Mutfilm. Weißt du? Ich weiß auch, dass bei Barbie auch Leute gesagt haben, boah, der ist so mutig. Ich so, wo war der denn mutig? Der spricht Sachen an, die du in jedem Hipster-Startup in der HR-Abteilung hörst und in irgendwelchen, keine Ahnung, Meetings, die du jetzt reingehauen wirst. Ich so, wo ist es denn mutig? Mutig ist ja auch ein bisschen anecken im aktuellen Zeitgeist. Barbie war absolut, kam raus, Peak dieses eigenen Zeitgeistes und deswegen ist es doch nicht mutig. Also, ob man jetzt der Meinung von Barbie ist oder nicht, genauso wie bei One Battle After Another, ob man die gleiche Position teilt oder nicht. Mut ist es nicht. Es ist nicht mutig, wenn du 1:1 einen Film machst in deiner Bubble, wo jeder deine Meinung teilt, wo es kaum Widersprüche gibt. Das ist ja nicht mutig. Also, seh ich nicht.
Ja, der mutigere Film von Paul Thomas Anderson ist für mich There Will Be Blood.
Ja.
Ich glaube, wenn ich eine Liste machen müsste der besten Filme dieses Jahrtausends, wäre There Will Be Blood in den Top 10 vermutlich. Mhm. Also das ist der Film, der mich so mitgenommen hat, über den ich noch tagelang später nachgedacht habe. Das habe ich heute Morgen übrigens gemerkt, jetzt, als ich aufgestanden bin und gedacht habe, okay, jetzt muss ich einen Podcast aufnehmen über One Battle After Another und so weiter. Und dann ist mir noch mal eingefallen, weil ich ja, du hast es ja gesehen, quasi on the fly, während unser Termin schon langsam anfing, noch im Dokument rumgetippt habe. Da habe ich gemerkt, Gott, ich habe jetzt die ganze Zeit nicht über diesen Film nachgedacht. Es ist jetzt eine Woche her, dass ich diesen Film gesehen habe und ich denke kaum darüber nach, weil er gibt mir nichts zum Nachdenken.
Und das ist für mich halt auch etwas, und ich finde, wir tiptoen auch ziemlich gut rum. Ich finde, wir machen das auch gut. Ich halte es nicht für deine und meine Aufgabe, Leute. Weißt du, Oscar Wilde hat das mal gesagt. Und Oscar Wilde ist ja für viele gerade Kunstfiguren da draußen ein Idol. Und auch zu Recht. Oscar Wilde war ein Vertreter des Ästhetizismus. Das bedeutet, er wollte die Welt ein wenig ästhetischer machen. Und das mit Kunst, mit Poesie und so weiter und so fort. Hat er auch eine Geschichte der Verfolgung, weil er auch sehr lange homosexuell war und das absolut nicht okay war und so weiter und so fort. Aber bis zu seinem Ableben gab es Leute, die ihn festnageln wollten und seine Werke nehmen wollten, um zu sagen, ja, damit meint er ganz klar, dass das ist hart politisch und alle Kunst ist politisch. Und dagegen hat er sich gewehrt. Und das hat er nicht gemacht aus Feigheit, das hat er gemacht, weil er gesagt hat, nee, Kunst sprengt das Korsett der Politik. Kunst ist Kunst. Man darf auch Kunst der Kunst wegen machen. Und Kunst ist das, was uns auch aus der für ihn langweiligen Welt befreit, weil es Grenzen erreichen kann, die nur die Kunst erreichen kann. Ja? Und über gute Kunst, das ist das, um jetzt zu dir zu kommen, denkst du länger nach. Über gute Kunst, ich weiß, es gibt manchmal Sachen, die gucke ich und während ich sie gucke, mag ich sie gar nicht so. Und dann vergeht Zeit. Und ich merke, boah, also irgendwas war da drin und das kriegt mich immer, wie, bestes Beispiel The Leftovers. Ich habe The Leftovers damals gesehen, ich fand die Serie overhyped. Ich halte sie jetzt für ein Meisterwerk, eine der besten Serien, die je gemacht wurden, weil ich habe mich dabei erwischt, dass ich 2 Jahre lang fast einmal die Woche an diese Serie gedacht habe, nachdem ich sie gesehen habe. Sinners habe ich gerade erwähnt, ich habe den nur einmal im Kino gesehen. Je länger ich drüber nachdenke, desto brillanter wird er, weil Kunst, das hattest du ja auch, wenn du in eine Galerie gehst, du guckst dir ein Bild an, manchmal sagt man, du stehst zu nah am Bild. Geh mal ein Stück zurück. Lauf mal nochmal rum und überleg mal, lass es mal auf dich wirken. Kunst lässt mal auf sich wirken. Und ich so, oh ja, okay, das glaube ich, wollte Sinners auch sagen. Spannend. Civil War, dieser Gedankengang mit als Mediator zu fungieren, der kam mir gerade erst in diesem Podcast. Der kam mir vorher nicht. Civil War habe ich nicht mehr gesehen seit 2 Jahren. Und ich habe einen neuen Gedankengang zu einem Film, den ich 2 Jahre nicht mehr gesehen habe. One Battle After Another, ähnlich wie du. Ich kann in 4 Jahren, werde ich nichts Neues zur Konversation hinzufügen können. Weil der ist so klar politisch aufgeladen, dass er in Kontrast steht zu dem Kunstauftrag, was tatsächliche Kunst nur kann. So, weißt du?
Das ist schön gesagt. Ich möchte einen etwas direkteren Vergleich noch reinbringen, auch weil es um Filmvergleich zu machen. Erinnert mich sehr an Inherent Vice von Paul Thomas Anderson.
Und mit dem konnte ich nie was anfangen, ne?
Das ist so ein bisschen das Ding. Ich habe mir auch ein bisschen mehr davon erhofft im Vorfeld. Ich hatte sogar das Buch gelesen im Vorfeld. Und das war, glaube ich, ich habe das Buch ein halbes Jahr vorher gelesen oder so. Schau dann den Film und fühlte mich so ein bisschen leer und ich fühlte, als würde er mir nichts für später geben. Hat er seine Momente, seine komödiantischen Momente absolut, also unglaublich lustig an vielen Stellen, würde ich auch über One Battle After Another sagen. Von den 3 Stunden Laufzeit sind 2 Stunden davon sehr unterhaltsam quasi. Aber das gehört trotzdem zu dem Pacing-Problem, ironischerweise. Und aber auch dazu gleich mehr. Und Inherent Vice lässt mich halt so leer zurück. Der gibt mir gar nichts. Der gibt mir nichts, worüber ich nachdenken muss. Ich denke manchmal random an das Ende von There Will Be Blood. Ich denke einfach an das Ende. Weil das Ende so, dich so fassungslos zurücklässt und rätselnd und schauspielerisch so eine unglaubliche Gewalt ist. Oder ich denke oft auch an den Anfang einfach von There Will Be Blood, so an den ersten 15 Minuten. Die sind für mich sehr vergleichbar mit den ersten 15 Minuten 2001 von Kubrick. Mhm. Also das ist wirklich, das ist ein Film, der lässt mich nicht los. Und ich würde so weit zurückgehen, um jetzt mal noch eine Sache zu sagen, bevor wir in die richtigen Review-Teil gehen. Ja, wir sind immer noch im Vorgespräch so gefühlt.
Aber wir sind quasi schon im Review, sind wir doch
ehrlich. Ja, wir sind eigentlich schon im Review-Teil. Aber ich habe ja unsere Lieblingsfrage aufgeschrieben. Wie stehen wir zu Paul Thomas Anderson? Und bei Paul Thomas Anderson ist es so, lange Zeit, jahrelang war Boogie Nights einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Der hat mich wirklich beeindruckt und es ist nicht umsonst, dass als der Film 97 rauskam, dass dann Paul Thomas Anderson immer in einem Atemzug mit Tarantino genannt wurde, junge Filmemacher, die totale Filmfreaks sind, die jetzt Hollywood erobern mit ihrem ihrer Indie-Herangehensweise. Mit ihm wurde immer verglichen. Boogie Nights hat es auch hergegeben. Und ich habe jahrelang noch an Boogie Nights gedacht. Ich habe den aber so bei den letzten ein, zwei Rewatches schon gemerkt, dass er so ein bisschen seiner Magie verloren hatte. Ich glaube, er ist jetzt allglatter, als ich ihn in meiner Kindheit in Erinnerung hatte. Vielleicht auch, weil wir als Gesellschaft einfach weitergezogen sind. Ich finde ihn immer noch unglaublich faszinierend und toll gemacht, aber er gibt mir nicht mehr so viel. So ein Film wie There Will Be Blood gibt mir deutlich mehr. Und das sind so ein bisschen auch die zwei Gesichter von Paul Thomas Anderson. In seiner Kunst macht er manchmal Filme, die dich nie wieder loslassen. Und in seiner Kunst macht er manchmal Filme, wie sie vielleicht kein anderer macht. Kein anderer hält die Kamera so nah in den Close-ups, erst recht nicht in Vista Vision, in diesem Bildformat. Und das ist beeindruckend, aber gleichzeitig ist es nur schön. Es ist nur schön anzusehen, aber viel mehr gibt mir das gerade nicht. Und das ist so ein bisschen das Grundproblem, das ich mit all dem habe.
Ich finde Paul Thomas Anderson, was der eigentlich ziemlich gut kann, und ich liebe The Boogie Nights, das ist für mich immer noch ein absolutes Meisterwerk, was der so gut kann, eigentlich, ich sage eigentlich, weil wir sind ja jetzt bei One Battle After Another angekommen, der für mich einer seiner schwächsten Filme ist, muss ich sagen. Also, das muss ich sagen, einfach wenn ich ihn mit dem Rest seiner Filmografie vergleiche, finde ich den vergleichsweise schwächer. Weil Paul Thomas Anderson ist richtig gut darin, wenn du dir die Weltgeschichte anschaust wie ein großer Kuchen. Wie einen großen Kuchen. Und er kann so ein Kuchenmesser nehmen und nimmt dir so ein Stück Torte raus. Und du hast halt wirklich ein authentisches Zeitfenster mit allem, was dazugehört. Wirklich mit allem. Mit wie haben die Leute geredet, mit welcher Kultur ist im Vordergrund. Er kann in Migrantenviertel reingehen und die reden halt wirklich genau so, wie man das kennt, weißt du. Er kann in eine Industrie reingehen und die reden wirklich genau so. Also es ist halt mega authentisch. Und gleichzeitig herrscht da eine gewisse Romantisierung trotzdem. Also eine gewisse Romantisierung, die erlaubt er sich, das erlaubt sich ja auch Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood ist eine Romantisierung, ganz klar. Once Upon a Time in Hollywood ist auch am nächsten dran an Boogie Nights, wenn man die beiden so ein bisschen miteinander vergleicht. Und das kann er. Licorice Pizza ist ein Film. Du hast es richtig schön gesagt. Er gibt einem ein Gefühl, weißt du? Es gibt dir ein Gefühl. Licorice Pizza gibt dir ein Gefühl, auch ein warmes Gefühl. Und sei es, dass er richtig gut einfängt, wie es ist, diese junge Liebe zu verspüren, diese nicht erwiderte Liebe zu verspüren oder dieses spannende Hin und Her zu spüren und das in eine so schöne Zeitkapsel zu packen, die so authentisch ist. Das ist richtig cool. Ausgerechnet hier, wo er probiert, sich der modernen Zeit zu entwickeln, zu widmen, gelingt ihm das nicht so gut. Ich denke nicht.
Das ist aber auch nicht seine Stärke, ne? Das ist nicht sein Steckenpferd.
Sein Steckenpferd ist es, eher zurückzugehen in die Vergangenheit. Ja. Aber ich dachte, weil der bisher in so viele unterschiedlichen Epochen eingetaucht ist, ob There Will Be Blood, ob Boogie Nights, ob Licorice Pizza, das sind ja alles drei ganz unterschiedliche Zeitepochen, denen er so gerecht wurde. Und ich meine wirklich, wirklich gerecht. Er wird unserer Zeit überhaupt nicht gerecht. Er wird unserer Zeit gerecht, wenn unsere Zeit, wenn das, was auf Twitter passiert, repräsentativ wäre für die echte menschliche Gesellschaft da draußen. Und das, finde ich, wird er nicht Aber ich glaube, er will es auch gar nicht, muss ich dazu sagen. Er will es auch gar nicht, weil ich halte ihn für zu brillant, als dass ihm nicht bewusst ist, dass er hier one caricature after another durcharbeitet. Und ja.
Ich meine, korrigiere mich jetzt bitte, wenn ich mich irre, weil ich nicht alle Paul Thomas Anderson Filme gesehen habe, aber ich meine, es ist erst sein zweiter Film, der in der Gegenwart spielt. Kann das sein? Ich glaube, der andere ist Punch Drunk Love. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es Punch Drunk Love ist oder ein anderer.
Magnolia war auch ziemlich in der Gegenwart. Okay. Und Magnolia war super. Und war auch wieder so ein gewisser Gesellschaftsspiegel. Weißt du? Klar karikiert, aber trotzdem.
Ich gucke gerade nach. Punch Drunk Love war, glaube ich, den habe ich nicht gesehen. Der ist, glaube ich, Gegenwart. Ja, der ist auch Gegenwart. Ja, das ist ja sein dritter, ne? Es gibt eine Sache, die er, finde ich, sehr gut in die Moderne bringt. Und das machen wenige so gut. Und das macht er wirklich, ich würde sogar sagen, fantastisch, also meisterhaft. Er hat unglaublich viele Spätwestern-Elemente, gerade in der letzten Hälfte, in der zweiten Hälfte. Und das macht er. Obwohl es ja, und Spätwestern kannst du ja überall spielen lassen. Kannst auch in der nahen Zukunft spielen lassen, wie Logan zum Beispiel. Aber das Sinners. Macht er auf eine Art und Weise meisterhaft. Ja, auch Spätwestern-Elemente. Aber es macht er auf eine Art und Weise meisterhaft, wie man es aus Breaking Bad und Better Call Saul kennt. Das spielt in der Gegenwart. Nee, warte mal. Better Call Saul spielt natürlich nicht mehr in der Gegenwart. Das spielt ja zur Zeit von Breaking Bad, also Anfang der 90er Jahre. Also spielen sie die ganze Zeit, also haben sie die ganze Zeit alte Handys. Es ist nicht mehr Gegenwart, aber es ist ja sehr in die Neuzeit gehievt. Ja. Und Spätwestern so in diese Neuzeit zu hieven, das finde ich mit das allerbeste bei One Battle After Another. Die Spannungselemente, die er einführt. Aber dazu müssen wir über Kamera reden. Wie gesagt, wir müssen auch über die Hufeisentheorie reden. Wir müssen aber auch über Stoner-Comedies und Screwball-Comedies reden. Und vielleicht auch ein bisschen über, ein bisschen ist gut, sehr viel über den Cast eigentlich. Aber bevor wir das machen, reden wir doch über das, und jetzt Achtung Werbung, was ich hier gerade trinke. Was trinke ich denn hier?
Du trinkst Holy. Und weißt du was? Ich wollte eigentlich den Übergang schaffen. Weißt du womit?
Moment.
Mit There Will Be Blood. Ich wollte fragen, hast du meinen Milkshake ausgetrunken? Das wollte ich eigentlich tun, aber egal. Holy ist die beste Alternative zu ungesunden Energy Drinks. Das wisst ihr bereits. Aber es ist wieder soweit. Der Holy Adventskalender ist am Start. Yep.
Hast du den schon ausgepackt?
Ich habe ihn noch gar nicht ausgepackt, muss ich sagen. Ist jetzt erst angekommen. Aber es gibt wieder drei unterschiedliche Holy Adventskalender. Es gibt den drei.
Hast du drei gesagt?
Es gibt drei.
Ach so, den einen gibt's mit und ohne Energy. Ja, okay, genau. Jetzt weiß ich, was du meinst. Es gibt zwei verschiedene Größen, aber drei verschiedene Kalender. Zwei verschiedene Größen, weil es gibt den großen Squad Adventskalender, das ist der, den ich gestern ausgepackt habe, und ich war ein bisschen erschlagen davon, wie riesig der ist. Den kann man dann noch mal aufklappen. Es ist also wirklich so ein großer Monolith, den du dann aufklappst. Und da drin ist ein Warenwert von 260 Euro. Also mit exklusiven 9 Sorten, die es noch nicht gibt. Es gibt eine ganze Tapas da drin. Insgesamt 115 Drinks. Ein Premium-Shaker, Merch und andere wilde Überraschungen. Dann gibt es eben den Probier-Adventskalender. Und die gibt es in zwei Versionen. Einmal mit und einmal ohne Energy. Da ist ein Warenwert von 80 drin. 80 Euro. 24 Sorten aus Energy, Iced Tea, Hydration, Milkshake oder eben nicht mit Energy. Und es gibt einen limitierten, hochwertigen Thermoshaker, der da auch noch drin ist. Der Adventskalender, den habe ich schon letztes Jahr benutzt, die letzten Jahre benutzt, fällt mir gerade ein. Die letzten zwei hatte ich auf jeden Fall. Und das war mit das Beste, wenn du im Büro jedes Mal was Neues zu trinken von Holly da rausgezogen hast. Ich liebe es. Der war letztes Jahr nach 6 Tagen ausverkauft. Ich habe jetzt extra noch mal geschaut, weil der Verkauf war schon vor über einer Woche, hat's angefangen. Aber noch ist er da. Also ihr könnt noch zuschlagen, schaut einfach auf der Webseite vorbei, weareholy.com/nerdkultur. Und wir haben einen Rabattcode für euch, Nerdkultur. Mit Nerdkultur spart ihr 10% auf eure gesamte Bestellung. Und es gibt sogar noch einen Early-Bird-Rabatt auf den Kalender, also zusätzlich zu unserem Code, nur noch bis zum 13.10., wenn der bis dahin nicht sowieso ausverkauft ist. Also eilt euch.
Ja, Und damit springen wir ins Review rein und Werbung Ende. Ja, die Buchvorlage thematisiert ja eigentlich die Ronald Reagan-Ära. Das haben wir hier definitiv nicht. Du hast das Buch gelesen, meintest du?
Nee, ich habe das Inherent Vice-Buch gelesen. Das hieß Vineland. Und interessanterweise, also von diesem Buch entfernt das sich ziemlich. Thomas Pynchon hat das geschrieben. Die sind schon etwas älter, die Bücher. Und One Battle After Another, da heißt das Buch auch anders. Ich glaube, The Battle of Dingsbums, der Ort, an dem das Finale spielt. Ich hab's vergessen. Irgendwas mit Cross. Bactan Cross oder so ähnlich. So ähnlich heißt es. Und nee, bei Inherent Vice.
Vineland.
Nee, Vineland ist das die Vorlage zu Inherent Vice.
Nein, zu One Battle After Another. Ja, zu One Battle After Another heißt Vineland.
Also jetzt komme ich mir aber blöd vor. One Battle After Another. Ich bin beim gefährlichen Halbwissen immer. Warte mal.
Ja, Vineland ist der Roman, auf dem
The One Battle Another, eine Schlacht nach der anderen. Der Arbeitstitel war The Battle of Bactan Cross.
Mhm, aber das war basiert der Arbeitstitel. Auf dem Roman Vineland.
Ach so, ja, stimmt. Und dann heißt doch dann heißt Inherent Vice einfach Inherent Vice, oder?
Das weiß ich nicht. Also.
Mein Gott, ich habe das Buch gelesen. Ich glaube, ich habe es auf Deutsch gelesen. Auf Deutsch hieß es so komplett anders. Natürliche Mängel hieß das, genau. Was aber irgendwie ein geiler Titel ist. Und im Original Inherent Vice. So. Also, falls ihr jetzt schon vor 10 Minuten angefangen habt, wild in die Spotify-Kommentare zu tippen, sorry, gefährliches Halbwissen, Markus, wieder unterwegs. Aber wie gesagt, ich habe ja auch Vineland nicht gesehen. Gelesen und Battle of Bactan Cross war dann Arbeitstitel. Wobei One Battle After Another tatsächlich eine Verbesserung ist, finde ich. Es fasst zumindest das Gefühl zusammen, das der Film hat mit seinem Pacing, dazu gleich mehr. Ich finde jetzt, soweit ich weiß, und das sehen wir ja in der Reagan-Ära, ist One Battle After Another ist sehr lose davon adaptiert und sehr in die Moderne verachtet. Inherent Vice dagegen soll relativ nah am Roman gewesen sein. Jetzt ist das Problem bei mir ein bisschen, ich fand den Film ja nicht ganz so toll, wie ich gehofft habe. Und ich war auch, das Buch hat mich auch nicht so sehr überzeugt. Also Paul Thomas Anderson sieht da definitiv in den Thomas Pynchon Büchern mehr als ich. Thomas Pynchon springt da sehr viel rum in Inherent Vice. Und ich finde, da ist gar nicht so viel von mir hängen geblieben. Aber nach dem Film hatte ich das Gefühl, ich glaube, wir haben was komplett Unterschiedliches gelesen. Und trotzdem gilt es als nah dran. Also wenn wir jetzt bei One Battle After Another blicken, als jemand, der nicht die Vorlage gelesen hat, kann ich mir dann nur ausmalen, dass es wirklich nur noch ganz, ganz, ganz lose darauf passiert.
Ja, ich habe das Buch, wie gesagt, ich habe mich mit dem Buch nicht befasst. Ich habe mich halt wirklich nur mit dem Film befasst. Mit was für einer Erwartungshaltung bist du eigentlich reingegangen? Bist du reingegangen mit der Erwartungshaltung, dass der jetzt der absolute Hammer wird, oder?
Ich bin schon mit dieser Spielberg-Erwartungshaltung reingegangen. Der wird so krass, dass ich mir den mehrmals angucken will. Ganz so war's denn ja nicht. Aber trotzdem ein Kinoerlebnis. Das habe ich schon gemerkt. So ist es jetzt nicht. Also er geht jetzt 3 Stunden. Ich finde, davon ist mindestens 1 Stunde zu lang, weil der Film 1 Stunde braucht, bis er losgeht. Da bin ich ja zum Beispiel ganz bei dir, diese Pacing-Probleme. Also das, was der Film eigentlich ist, das ist alles in den letzten 2 Stunden. In der ersten Stunde ist sehr viel Build-up. Ist der Build-up toll inszeniert? Ja. Ist er toll besetzt? Ja. Ist er auch irgendwie spannend, weil ich mich die ganze Zeit frage, worauf das jetzt hinausläuft? Auch ein bisschen. Aber ist es ein anderer Film? Auch vom Pacing her? Ja, schon. Es ist gerade in weiten Teilen ist eine Montage, die nur sehr, sehr lang gezogen ist. So fast schon Oppenheimer-Style. Du hast ja gesagt, die Musik wirkt an sehr vielen Stellen sehr unpassend. Ich finde, das merkt man gerade in der ersten Hälfte.
Die Musik wirkt irgendwann, als wenn eine Katze übers Klavier läuft.
Hast du gesehen, wer die Musik gemacht hat?
Ja, eine Katze, die übers Klavier gelaufen ist.
Nee, jetzt ernsthaft. Johnny Greenwood.
Von Radiohead.
Ja.
Krass.
Und der hat eine Katze zu Hause. Das ist nichts, was man raushört.
Und der hat eine Katze zu Hause und die ist übers Klavier gelaufen, als er das Ding komponiert hat.
Es hat sowas ein bisschen von lass mich jazzig und improvisiert über das Bild Musik spielen. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß immer ganz so ein Tick genau, zu spät. Ich weiß ganz genau, was du meinst, aber es gibt Filme, in denen das funktioniert und es gibt Filme, in denen das wirklich so klingt, als wenn du und ich auf Klaviertasten hauen.
Ich finde, diese Art, es so zu machen, transportiert so eine gewisse Komik. Die aber in der ersten Hälfte ja gar nicht so sehr ist.
Na, es soll auch eine Unruhe. Es soll auch eine Unruhe vermitteln, weil da ist ja ständig was in Bewegung. Ist ja ständig was in Bewegung. Ich finde, hier fangen aber leider auch die anderen Probleme des Films an. Und zwar die Tonalitäten. Die sind so all over the place. Also, du sollst auf der einen Seite so eine Unruhe und so eine gewisse Urgency spüren.
Ja.
Dann wird die aber nicht gehalten, weil dann gibt es das Bedürfnis, witzig zu sein. Und die Witze ziehen sich. Und ich denke, es ist nie eine gute Strategie, eine Humorstrategie, den gleichen Witz einfach so häufig zu bringen, indem man, um seinen Zuschauern zu sagen, jetzt wirst du den aber verflucht nochmal lustig finden, wenn ich den jetzt 20 Mal hintereinander bringe. Mein Lieblingsbeispiel sind schreiende Ziegen in Tor 4, die ja nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern 20 Mal vorkommen. Und es gibt einen Witz hier, in gewisser Hinsicht funktioniert es, dass der witziger wird, je länger der ausgereizt wird, weil er ist nicht ganz genau das gleiche, weil es nicht jedes Mal der gleiche Witz, sondern Leos Stimmung wird ja immer ungeduldiger und das ist der Witz dabei. Deswegen, der Ziegenvergleich war nicht ganz fair. Aber der Witz ist trotzdem, Leo ist ein Stoner und kann sich an ein Passwort nicht erinnern. Und ab einem gewissen Punkt dachte ich mir, komm, also ihr müsst auch was anderes im Arsenal haben. Ein bisschen was anderes im Gag-Arsenal müsst ihr haben, wenn ihr auch noch eine Comedy draus holen wollt.
Ich finde schon, dass das der witzigste Part ist des Films.
Ja.
Und dass er sie als Running Gag auch funktioniert. Aber er offenbart ja auch ein anderes Problem. Das Problem ist, dass der ganze Witz darauf basiert, dass DiCaprios Figur halt ein komischer Stoner ist, der durch diesen Film fällt. Ohne Plan, ohne Sinn, ohne Verstand.
Er ist der Dude.
Er ist der Dude, aber ohne der Protagonist des Films zu sein. Weißt du, was ich meine? Der macht gar keine Charakterentwicklung durch. Er ist, wer er ist. Er ist ein komischer Mitläufer am Anfang und er ist ein hängengebliebener Mitläufer am Ende des Films.
Voll.
Er macht keine Entwicklung durch. Die einzige Person, die wirklich eine Entwicklung durchmacht, ist seine Tochter. Und seine Tochter kommt, und da sind wir ja schon fast in Star Wars Episode 1 Bereichen, die kommt erst im zweiten Akt vor. Verstehst du? Das ist dramaturgisch tatsächlich ein Problem. Du hast in Episode 1 keine klare Hauptfigur. Du kannst Argumente finden dafür, dass es vielleicht Qui-Gon ist, der eigentlich ein Mentor ist. Du könntest mal denken, es ist Obi-Wan, obwohl er die meiste Zeit des Films gar nicht vorkommt, sondern erst am Ende eine Rolle spielt. Oder du denkst aus komischen Gründen, dass es Anakin Skywalker ist, weil das, natürlich ist er ist auch auf diesem einen Poster auch mit Darth Vader Schatten und so. Ja, aber er kommt erst im zweiten Akt vor. Dramaturgisch ist das extrem unrund. Und die einzige Figur in diesem Film, die eine echte Heldenreise hat, ist Willa. Also gespielt von Chase Infinity. Die übrigens Infinity,
ja,
oder?
Ja, Chase Infinity.
Ja, okay, ich dachte, du hättest es anders ausgesprochen. So, und die hat nicht nur einen Kriegsfilm für Marvel gemacht, sondern nee, das ist ein billiger Wortwitz, sondern sie ist tatsächlich so ein bisschen der Breakout.
Ich hab kurz gebraucht.
Sie ist ein bisschen die Breakout-Schauspielerin in dem Film. Ich finde, sie ist das Herz und sie ist auch die Figur mit einem echten Arc. Und dadurch, dass sie erst ab dem zweiten Akt, letzten zwei Drittel des Films überhaupt vorkommt, hast du hier dramaturgisch ein Problem, was vieles erklärt. Weil du folgst die meiste Zeit einen komischen Stoner, der durch diesen Film stolpert, keine Entwicklung durchmacht und einfach nur ein wandelnder Running Gag ist.
Ja, ja. Und gleichzeitig, du hast recht, ihre Geschichte soll ja eigentlich der dramatische Höhepunkt sein. Ich finde, wie ihre Geschichte endet, die Conclusio ihrer Geschichte, finde ich mehr als fragwürdig. Weil das ist der Punkt, weswegen ich Leuten widerspreche, die sagen, das ist eine Hufeisentheorie der Film, weil dann würden sie den Film nicht so enden lassen. Wie der Film endet, und das soll ein Happy End sein. Sie wird, sind wir im Spoilerbereich?
Nee, wir sind nicht im Spoilerbereich, okay. Aber ich glaube, wir brauchen keinen Spoiler.
Okay, gut.
Du hast es jetzt etabliert bis zum Ende. Ich bin, weißt du, ich würde es anders formulieren. Ich finde, das ist Hufeisentheorie der Film bis zum Schluss. Erst am Schluss ist er sehr eindeutig und positioniert sich. Und bis dahin ist er Hufeisentheorie der Film mit einem ganz klaren moralischen Kompass. aber nicht so sehr mit einem klaren politischen Kompass.
Ich widerspreche dir da extrem, aber das, okay. Das ist auch okay. Lass uns doch erstmal erklären für die da draußen, was die Hufeisentheorie überhaupt ist. Die Hufeisentheorie ist ja eigentlich nichts anderes als, wenn du lang genug nach rechts gehst, kommst du links wieder an und wenn du lang genug nach links gehst, kommst du rechts wieder an. Und dass diese Ränder häufig auch ähnliche Feindbilder haben, häufig auch die gleichen Mittel benutzen und Umsturzfantasien haben. Und das sind ja auch alles Sachen, die stimmen. Das sind ja auch alles Sachen, die objektive Wahrheiten sind. Also wenn du an einem ganz harten extremistischen Rand bist, dann willst du das Land, wie es gerade existiert, komplett umkrempeln. Du willst es umstürzen, du willst es nach deinen eigenen politischen Vorstellungen neu gründen, erkennst die Verfassung nicht mehr an, bist damit ja de facto ein Verfassungsfeind und möchtest deine politischen Beweggründe durchziehen durch Gewalt. Und du rechtfertigst die Gewalt, indem du die andere Seite entmenschlichst. Und das ist der Inbegriff von politischem Terrorismus. Das ist ja und dieser Film zeigt dir auf der einen Seite eine autoritäre, rassistische, faschistische Regierung und rechtfertigt damit den politischen Terror von der anderen Seite. Und gleichzeitig ist es halt der Punkt, zeigt er das? Zeigt er, dass die ganze Regierung so ist? Oder sehen wir hier den Kleinkrieg eines miesen Mistkerls, der aufgenommen werden möchte in eine Schattenorganisation, die privat finanziert ist, die ja eigentlich nicht reflektierend ist für den Staat, sondern für eine privat finanzierte Deep State-Organisation. Glaubt der Film an den Deep State, aber an eine rechtsradikale Version des Deep States, wie sich Linke das vorstellen? Ja? Fragezeichen?
Geradezu South Park-resk ist dieser, ja, Deep State dort. Also, den kann ich ja sagen, wie er heißt. Also, bitte korrigier mich. Ich habe nämlich zwei Versionen gelesen, wie er heißen soll. Ich habe verstanden, ich habe es ohne Untertitel gesehen, dass der Deep State hier Christmas Adventurers Club heißt.
Ja, und es gab ja, das gab ja bei den
Super Adventures.
Christmas und ich glaube der deutschen Fassung Christian.
Ach so. Ah, deswegen habe ich beides gelesen. Und ich glaube, es ist halt der Christmas Adventurers Club. Und damit klingt das wie der Super Friends Club aus South Park.
Der ja nichts anderes war als eine Parodie auf Scientology, muss man auch dazu sagen.
Genau.
Ja. Und in dem Film gibt es aber klare Helden. Also, guck mal. Diese, wie heißen die? French 75. Das ist eine. Mhm. Das ist die Antifa. Sind wir doch einfach mal ehrlich. Das ist die Antifa slash.
Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also, ich finde es mehr RAF-mäßig.
Ja, ja,
ja. Ich glaube, das trifft es viel eher.
Ja, okay, aber die RAF gab es in den Staaten nicht. Deswegen in den,
ja,
Staaten.
Ja, schon, aber.
In den Staaten, die Antifa ist schon ähnlich so teilweise.
Ja, das, also, so weit würde ich jetzt nicht gehen, das jetzt so zu pauschalisieren. Aber da sind ganz klar RAF-Motive drin. Ob sie jetzt in den Staaten gab oder nicht, das sind ganz starke RAF-Motive.
Absolut. Und auch die Sprache, die sie benutzen, dass sie sich als Comrades betiteln, zeigt ja auch, wer deren Idole sind und idolische Idolsfiguren sind. Das ist ja Kommunistensprech. Also,
ja, schon. Ich finde da, was hier halt für auch sehr stark trotzdem für die Hufeisentheorie spricht, ist zum Beispiel, dass die, wie heißt du noch mal, die von Teyana Taylor gespielt wird, mhm, das Love Interest des ersten Aktes und die danach keine Rolle mehr spielt, die ist ja super kritisch, die wird ja auch super kritisch beäugt, weil sie gilt erstmal als Idealistin, turns aber out, sie ist in Wirklichkeit so egozentrisch, wie man nur sein kann. Und das spricht halt wieder sehr für die Hufeisentheorie.
Sehe ich nicht,
weil. Wieso ist das nicht egozentrisch? Sie verrät ihre,
nein,
Kameraden.
Nein, nein, es spricht für mich nicht für die Hufeisentheorie. Es steht für mich dafür, dass sie kritisiert wird. Aber die eine, die gegen diese Gruppierung geht, zwar aus absolut egoistischen Gründen, die wird in dem Film kritisiert. Die Organisation an sich nicht wirklich.
Guter Punkt,
ja. Deswegen ist das für mich keine Hufeisentheorie. Überhaupt nicht. Aber gleichzeitig, und das ist das Komische, und deswegen, ja, ich habe ja über das Ende schon angesprochen, muss ich jetzt sagen, sie ist ein weiterer, also sie hilft den Antagonisten und das tut sie aus egoistischen Gründen. Sie wird generell gezeichnet als eine absolute Egoistin. Sie hat auch in der Beziehung komplett die Hosen an und da wirkt halt Leo eher wie so ein kleiner Mitläufer, der ihr gefallen möchte. Und dann kommt es zu einem Kind. Sie ist eifersüchtig auf ihr Neugeborenes, weil Leo ein Vater ist, der sich um sein Baby kümmert. Sie ist eifersüchtig auf das Kind, verlässt den Mann, verrät all ihre ehemaligen Kameraden, verzieht sich irgendwo nach Mexiko und dann sieht man sie nie wieder. Aber die Tochter sagt, ich will werden wie meine Mama, ich will eine French 75 werden. Damit wird gerade der Aktivismus-Teil ihres Lebens glorifiziert am Ende. Ja. Gerade ihr Engagement für diese 75, der wird glorifiziert. Mhm. Was verurteilt wird, ist der Verrat an den 75. Und das ist kein Hufeisen, das ist Charakterschwäche, die individuell kritisiert wird.
Ja. Ja, das ist absolut richtig. Und spiegelt damit auch sehr Sean Penns Rolle wieder, der hier sehr karikaturhaften Bösewicht spielt. Und genau wie du sagst, er repräsentiert hier ja gar nicht den Staat. Er repräsentiert jemanden, der den Staat aktiv unterwandert. Und du hast halt sehr viele Leute aus dem Staat, die ihm helfen, aus dieser Hierarchie heraus. Und diese eine Hand wäscht die andere. Aber damit kritisierst du nicht per se den Staat.
Der Staat wird schon wesentlich mehr kritisiert, weil du siehst, dass im Auftrag von, ja, Einwandererbehörde im Grunde genommen, wird Jagd gemacht auf die Überbleibsel der French 75 und die werden jetzt nicht irgendwie detained, denen werden nicht Fragen gestellt, seid ihr noch im Untergrund, wir wollen euer Netzwerk zerschlagen, wir wollen wissen, woher Funding kommt, was tatsächlich der Fall sein würde, wenn das passiert, die würden alle, die kriegen Headshots, als wenn das...
Ja, aber von wem? Von Sean Penn.
Ja, aber auch von seinen Schergen quasi, die er so in Schach hat.
Die Person, die der einen Flüchtenden in den Rücken schießt, das ist Sean Penn selber sogar.
Ja, aber auch auf andere wird Jagd gemacht und die werden erschossen. Es wird genau einer detained.
Da gibt's so, da gibt's so sind ja eine Schießereien. Ja. Die anderen sind in Schießereien. Ja. Sie ist wehrlos und flüchtet und wird hinterrücks erschossen.
Ja.
Und das ist in dem Moment halt nicht der Staat, sondern Sean Penn mit seiner eigenen Agenda.
Okay, das ist
fair. Und darauf will ich so ein bisschen hinaus. Also das ist so, was dieses Hufeisen-Ding angeht, ja, der Film ist so veranlagt, aber er macht es nicht in aller Konsequenz. Da sind wir uns einig.
Mhm.
Und das ist ja so eines der Probleme, weil die ganze Konsequenz siehst du halt in einem Film wie Civil War. Auch dazu mehr noch mal in unserem Civil War-Podcast. Das müssen wir jetzt auch nicht wiederholen. Aber generell bei den Performances, weil wir da schon angekommen sind, das ist halt eine der ganz, ganz großen Stärken in dem Film. Und auch, wie die Kamera das einfängt, eben mit diesen großen Close-Ups, die ja Paul Thomas Anderson ein bisschen für sich entdeckt hat, wird das auch krass eingefangen. Also DiCaprio zum Beispiel, ich finde seine Rolle ist mir zu simpel und zu linear. Also vor allem zu linear, das meine ich mit simpel. Aber sie ist halt das Witzigste, was er gemacht hat seit Wolf of Wall Street.
Findest
ich würde
du?
Sagen, es wird. Ja, finde ich wirklich. Was ist das andere Witzige, was er gemacht hat
seit Wolf of Wall Street? Ich finde das Witzigste, was er je gemacht hat, ist Rick Dalton. Finde ich wirklich.
Ja, okay. Finde ich aber nicht. Finde ich gar nicht so
sehr. Ja, ich finde schon. Also, wie er das nicht gebacken kriegt am Set und seine Lines vergisst und dann den Trailer zusammentritt und wie er jedes Mal anfängt zu heulen, wenn er ein mittelmäßiges Kompliment kriegt und dass er quasi diesen extrem fragilen, in Ungnade gefallenen Hollywood-Star spielt. Oder wenn er besoffen rausgeht und da sind da die Manson-Killer und er beleidigt die ganze Zeit als Hippies, die mit ihrem Mechanical Asshole abhauen sollen. Sorry, da bin ich gestorben vor Lachen. So. und ich finde, das ist das Problem. Ich finde, diese Rolle hier ist zu viel Rick Dalton. Ich finde, es ist Rick Dalton, wenn er nicht eine Vergangenheit in Hollywood gehabt hätte, sondern im Linksextremismus.
mir ist es zu sehr der Dude. Und
das ist auch kein Geheimnis.
Weil DiCaprio selber sogar sagt, er hat The Big Lebowski dafür studiert. Er hat sich von dem Dude inspirieren lassen für die Art, wie er es spielt. Deswegen hat er auch hier diesen Bart und deswegen hat er auch die ganze Zeit einen Bademantel an. Das ist mir zu viel.
Na, ich finde, er sieht mehr aus wie der Dude, aber ich finde, der Charakter ist nicht der Dude. Weil der Dude ist das Witzige, der bleibt halt immer geschmeidig. Egal, wie wild es wird.
Ja,
das ist ja auch so ein bisschen The Big Lebowski geht eines der besten Filmenden aller Zeiten, weil es werden 40 Türen aufgemacht. Der Film wird immer unnötiger kompliziert, was ja auch der Witz des Films ist. Also, es fängt an mit einer Verwechslungsgeschichte. Irgendwann sind wir bei irgendwelchen Anarchos, dann sind wir bei einer Feministin, dann sind wir bei einem Pornoproduzenten, dann sind wir bei einem Bowlingturnier, das stattfinden muss, dann sind wir bei Geldübergabe und so weiter und so weiter und da entführten. Und wie löst der Film das auf? Gar nicht. Aber es ist egal, weil es dem Dude egal ist. The Dude abides. Das ist der Witz. The Dude abides. Okay, ihr habt nichts davon aufgelöst. Also, ich hab mich, weißt du, in jedem anderen Film würde man sich aufregen und sagen, das ist ja frech. Aber das ist hier die Punchline. Und es passt zum Dude. Und deswegen ist The Big Lebowski auch so brillant. Und hier ist es so, der Typ sieht aus wie der Dude, er hat die gleichen Klamotten wie der Dude, aber er ist ja das Gegenteil vom Dude, weil er alle 2 Sekunden platzt. Der Dude würde nie platzen. Der Dude würde sagen, oh man, that's like your opinion, man. Ich meine, das ist ja sein bester Comeback ever. Er wird hart beleidigt und er, well, that's like your opinion, man.
Wir müssen irgendwann mal über Big Lebowski mehr reden.
Bester Comeback in der Filmgeschichte.
Aber ich find's auch so schön und da finde ich mich sehr im Dude wieder, wie er die ganze Zeit Sachen, die er vorher gehört hat, bei mir sind es oft Sprichwörter, falsch wiedergibt. Yeah. Oder wie ich das mit Vineland und Herrn Rice verwechsel. Ich gebe die ganze Zeit Sachen falsch wieder und das ist da bei ihm ja genauso. This crashing cannot stand. Und so. Also immer im falschen Kontext. Wenn das schon wortgleich wiedergibt, benutzt das aber im falschen Kontext.
Ja, voll.
Und es ist, solche Sachen sind da überall drin und es ist neu und es ist anders. Und klar, es sind Screwball-Comedy-Elemente, weil die Situationskomik es immer absurder macht. Aber im Kern bleibt es ein Film noir. Er behält halt diesen Kern und er hat im Kern diesen Character-Arc, den ein Film noir-Detektiv auch hätte, mit der femme fatale und allem, was dazugehört. Der Fall, der ihm in den Schoß fällt, obwohl er ihn gar nicht wollte. Und dieser Film verliert halt so zusehends seinen Kern und dreht sich da einmal im Kreis. Sean Penn wird noch viel gelobt. Ich finde ihn schon fast zu Karikatur auf dem Film. Ich habe sehr viel Sean Penn gesehen. Ich fühlte mich noch nie in einem Sean Penn-Film so sehr an Team America erinnert wie in diesem Film. Weißt du, bei manchen Szenen hatte ich wirklich, ganz ohne Witz, ich hatte bei manchen Szenen das Gefühl, ich glaube, nach der Szene hat er sich an der eigenen Achsel so gerochen, weil er sich so geil findet.
Ja, das Problem mit dem Charakter ist, es ist trotzdem die dankbarste Rolle im Film. Ja.
Ja.
Das Problem ist, wo sie anfängt und wo sie sich hinentwickelt. Das ist das Problem. Ich höre Vergleiche zu Hans Landa und ich muss sagen, stimmt so krass nicht. Weil Hans Landa ist ein Typ, der ist die bösartige Version von Sherlock Holmes. Weißt du, es ist, als wenn Sherlock Holmes für die Nazis arbeitet. Das heißt, er ist gewiezt. Er ist clever, er ist der cleverste Typ im Raum und er weiß ganz genau, wo er dich kriegen kann, wie er dich kriegen kann. Und als er checkt, okay, die Nazis verlieren den Krieg, ja, verrät er halt auch die, weißt du? Und schafft sich dann auch noch sein eigenes Paradies, ohne je von einem Tribunal zu landen. Der einzige Sieg ist, dass er markiert wird als Nazi für immer. Das ist das Einzige, was wir ihm kriegen, der stirbt ja nicht mal. Ja? Mhm. Also das heißt, der gewinnt fast, ja. Der Typ hier ist nicht in der Lage zu gewinnen, erstens, ist er nicht, ja. Dafür ist er zu blöde. Und was traurig ist, weil du lernst ihn kennen und am Anfang denkt man sich, boah, der Typ ist ruthless, der ist gefährlich. Die Blicke, die er austauscht mit Teyana Taylors Charakter am Zaun, das ist ein Trailer, dem willst du nicht ans Bein pissen. Den pisst du ans Bein, der hat sieh zu, dass du auch einen Finishing-Hit raushaust, weil der wird dir hinterherrennen wie ein tollwütiger Hund. bis er seine Rache kriegt. Und so ein bisschen wird es ja auch geframed. Ist nicht wirklich der Fall, weil je länger der Film geht, desto mehr wird er zur Karikatur. Und das Krasse ist, ich hätte mehr Respekt vor dem Film, wenn der Typ schon als Karikatur angefangen hätte. Hat er aber nicht. Aber im Verlauf des Filmes, mit jeder neuen Szene, wird ein bisschen mehr Karikatur hinzugefügt. Manchmal ist es schleichend und du hast das Gefühl, das passt noch zur Figur. Aber spätestens so ab einem gewissen Punkt sagst du, what the fuck ist das eigentlich? Das ist nicht der Charakter, mit dem wir angefangen haben. Und nicht, weil es ein brillanter Character-Arc ist. So Arthur Fleck wird zu Joker. Du siehst die kleinen Entwicklungsschritte über den Weg hinweg. Ja, er ist jetzt selbstsicher. Nee. Wo ist dieser Typ denn falsch ab? Wo sind denn die Autoren falsch abgebogen, dass der Typ so wird? Und da ist auch eine gewisse Komik. Ich habe auch das Gefühl, die wollen halt witzig sein in Szenen, die halt aber auch gleichzeitig bedrohlich sein sollen. Und das zieht nicht. Weißt du, Hans Landers Bedrohung spürst du durch den kompletten Inglourious Basterds Film. Selbst in witzigen Sequenzen. Weißt du, da ist Aldo Rain und zwei der Bastards, die sich als ein Filmteam tarnen. Und zwei davon sollen Italiener sein. Ja? Antonio Margaretti und Dominic De Coco. Ja? Also, was macht Hans Lander? Na, sehr witzig. Die Leute haben gelacht, aber gleichzeitig haben sie einen Kackstift gekriegt im Kino. Er fängt an, mit denen Italienisch zu sprechen. Es ist witzig in gewisser Hinsicht, weil du zeigst, wow, das kann der auch. Aber es ist auch fucking bedrohlich. Du merkst, diese ganze Top-Secret-Mission ist jetzt im Arsch. Der weiß es. Es gibt sogar was sehr Subtiles, Brillantes im Drehbuch, was mir erst Jahre später aufgefallen ist. Er zwingt ja alle nochmal, ihren Namen mehrfach zu wiederholen. Ne? Also er sagt ja, Antonio Margaretti della Musica. Weißt du, er will die Musik im Italienischen hören, okay? Und Dominic De Coco, das ist ja der eine der Bastards, der überhaupt kein Italienisch kann. Weißt du, er sagt, you speak the third best Italian. I don't speak Italian. As I said, third best. Just shut the fuck up. Weißt du so? Das ist der Gag. Und er sagt Dominic De Coco und dann haut Christoph Waltz ihm kurz auf die Schulter und sagt Bravo. Ja? Also das ist das Offensichtlichste. Er sagt einem Italiener in Anführungsstrichen Bravo dafür, dass er super Italienisch spricht. Weißt du? Und das ist genial.
Dafür, dass er seinen Namen gesagt hat.
Ja, dafür, richtig, dass er seinen Namen richtig mit einem richtigen italienischen Akzent ausspricht.
Diese Szene hat halt Suspense, weil du weißt, weil du mehr weißt als Zuschauer, beziehungsweise, nee, eigentlich ist es nicht Suspense, sorry, das ist
nein,
völlig falsch.
Nein, sie hat Suspense, Szene, nee. sie hat Suspense aufgrund des Subtext, aufgrund von dem, was nicht gesagt wird, was aber offensichtlich ist. Und darin ist
ja, aber bei Suspense geht es ja darum, dass du mehr weißt als die Figuren. Das Besondere an der Szene ist, jeder.
Das ist
doch. Nein, der Zuschauer muss mehr. Bitte, was?
Das stimmt nicht. Also, ja, das kann sein, aber Suspense heißt nichts anderes als Spannung. Suspense kann erzeugt werden, indem die Zuschauer mehr wissen als die Charaktere. Das ist das beliebte Beispiel, ja.
Nee, sorry, ich meine, wir reden gerade aneinander vorbei. Du meinst Suspense, Spannung? Ich meine Suspense im Sinne von Hitchcock. Hitchcock hat gesagt, Suspense entsteht, wenn eine Figur, wenn du als Zuschauer etwas weißt, was die anderen Figuren, nicht alle Figuren, aber bestimmte Figuren nicht wissen. Dass die Bombe im Kinosaal ist zum Beispiel, das in, jetzt in Glorious Bastards. Das wissen die meisten Leute in diesem Kinosaal nicht, aber die zwei natürlich schon. Und du als Zuschauer kriegst das extra gezeigt, also damit weißt du mehr als die meisten Figuren in dem Raum, dass da gerade Bomben an ihrem Fuß sind. Also das war wirklich das Beispiel von Hitchcock, eine Bombe.
Ich weiß.
Das ist Suspense. So, und deswegen sage ich, diese Szene ist gerade kein Suspense, weil jede Figur weiß, was hier gerade los ist. Also auch Christoph Waltz. Weißt du, was ich meine?
Ja und nein. Das war nur ein Beispiel von Hitchcock für Suspense. Das war nicht seine Definition von Suspense. Er hat gesagt, wenn ich eine Szene habe, der zwei Leute am Tisch sitzen und über Baseball sprechen und auf einmal fliegt der Raum in die Luft, beide tot. Ja. Keine Spannung, weil einfach nur eine Explosion. Ja. Ja. Wenn ich die Kamera nach unten unter den Tisch frame und eine Bombe zeige und die beiden sprechen über Baseball, dann entsteht Suspense. Aber ja, in dem Film entsteht Suspense auf eine andere Art und Weise. Es ist immer noch Suspense.
Ja, aber es ist ja nicht die Suspense nach Definition von Hitchcock. Das ist ja mein Punkt gerade.
Aber ich erneut, ich habe gesagt, so hat Hitchcock nicht Suspense definiert.
Das war eine seiner Definitionen. Er hat auch noch andere dafür
gebracht. Genau.
Also, zum Beispiel, ich glaube, wenn du den Ehering zeigst oder irgendwas und durch die Bilder suggerierst, also mehr Wissen suggerierst, als man eigentlich hat, als die Figuren haben.
Aber hier erstellst du Suspense durch Subtext. Und das tut ja Tarantino ständig. Tarantino kreiert Suspense durch Subtext und durch eine Hook. Der erste Satz in Pulp Fiction, der hookt dich. Der erste Satz in Pulp Fiction ist, du hast den Film auch schon häufig gesehen, was ist der erste Satz in Pulp Fiction, weißt du?
Ja, der erste Satz ist auf jeden Fall, ich krieg's nicht hin, aber paraphrasiert, dass es nicht klappen wird mit dem Überfall.
Ja, ja. Forget it, it's too dangerous.
Ja, genau, forget it, it's too dangerous.
Und du, was ist too dangerous? Weißt du, du willst es wissen. Weißt du, du willst es wissen. So kreiert man auch Suspense. Und in dem Fall
ja, aber das ist nicht die Hitchcock-Suspense. Das ist mir wichtig zu sagen. Da reden wir aneinander vorbei. Aber ich bin komplett deiner Meinung, dass das auch Suspense ist. Das ist eine andere Art von Suspense. Ja. So, und wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ich weiß es
wir
gar nicht.
Wir sind darauf gekommen, dass es keinerlei Suspense gibt in One Battle After Another, weil die kaputt gemacht wird durch Humor, die aber die Suspense nicht unterstützt. Weil Humor ist ja auch ein Mittel, auch in Horrorfilmen, in guten Horrorfilmen gibt es überraschend viel Humor, weil dadurch lässt du deine Deckung fallen. Weißt du, durch Humor lässt du deine Deckung fallen und das ist der Moment, wo ein guter Horrorfilm zuschlägt. Selbst bei The Thing gibt es Humor und dann wird es richtig heftig. Und bei Tarantino ist das genauso. Und
aber jetzt möchte ich eine Sache in One Battle After Another halt hervorheben. Also ich habe ja schon die Spätwestern-Elemente angesprochen. Ich finde, da ist er unglaublich gut darin, Spannung zu kreieren, weil er eben eine der besseren Verfolgungsjagden der jüngeren Filmgeschichte inszeniert. Da bin ich schon dabei bei dem Film. Oder gibst du mir da nicht recht?
Dass er was? Noch einmal bitte?
Eine der besseren Verfolgungsjagden der Filmgeschichte der letzten Jahre.
Wundervolle Szene. Szene. Also, Wahnsinn. Die ist wirklich klasse. Und für die lohnt es sich, allein im Kino zu sitzen.
Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Weil man liebt Kino, wenn man diese Szene sieht, um es mal so zu sagen. Dafür ist Kino gemacht. Das Besondere an der Szene, mehrere Dinge. Das eine ist, natürlich ist es ein Spannungsmoment. Es wird spannend aufgeladen, ohne dass irgendjemand redet. Totales Spätwestern. Für einen einzigen kleinen, kurzen Payoff. Total Western. Diese Verfolgungsjagd ist gefilmt, wie alles in dem Film, mit Vista Vision, mit einem ganz alten Kameraformat, das erst vor ein paar Jahren wieder so ein bisschen seine Rückkehr gefeiert hat, mit einem Film wie The Brutalist zum Beispiel. Mhm. Es gibt jetzt wieder mehrere Filme, die auf Film drehen und dieses Vista Vision-Format embracen, was ja auch eher so ein klassisches Western-Format ist. Also sehr episch, sehr epochal, sehr besonders, dass der Film so ist. Und dann kommt aber ein Paul Thomas Anderson dazu noch und er hat ein großes Fable für diese Close-Ups. Und die in Vista Vision groß auf dem Kino ist Wahnsinn. Das ist so etwas, das hat There Will Be Blood im Ansatz kreiert. Hier wird es auch wirklich das richtige Filmmaterial mitkreiert. Das ist übrigens der Grund, ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, ich habe das selber erst heute Morgen in einem Reel gesehen beim Zähneputzen. Ist dir aufgefallen, dass der Film in den Credits am Ende einem Schauspieler dankt, der nicht in diesem Film mitspielt?
Ja.
Giovanni Ribisi?
Ja.
Den kennt man unter anderem von Scrubs. Kurz überlegen.
Ted.
Stimmt. Und Ted ist ja der Bösewicht, ne?
Ja, und auch Franz ist ja der Bruder von Phoebe.
Ja, genau. Und Giovanni Ribisi ist, der ist ja auch Kameramann, was man oft, also woran man überhaupt nicht denkt. Ich habe noch vor 2 Jahren oder so, habe ich einen Film empfohlen, in dem er die Kamera gemacht hat. Und das habe ich erst in den Credits gesehen. Und ich dachte, hä? Das kann doch nicht sein. Der hat da die Kamera gemacht und die war richtig geil. Also, das ist auch ein Film, der analog gedreht wurde. Lass mich kurz gucken. Strange Darling. Den hatte ich auf dem Fantasy Filmfest gesehen, tatsächlich 2023, wirklich vor 2 Jahren. Und da hat er die Kamera gemacht. Ein Film, der auch auf Film gedreht ist und eine sehr, sehr, sehr gute Kamera hat. Und sie danken in dem Film Giovanni Ribisi, weil der die Kamera denen gestellt hat. Diese Vista Vision Kamera, davon gibt's nicht mehr so viel, der hat die repariert und gefixt für sie, weil er das hobbymäßig macht. Das ist sein Hobby. Das fand ich einen sehr interessanten Reel, den ich da gesehen habe. Und das erklärt vieles, weil die Kamera ist mit das Meisterhafteste an diesem ganzen Film. Und diese Szene ist das Sinnbild dafür. Sie macht sogar bei der Verfolgungsjagd was ganz Besonderes. Also ohne jetzt groß zu spoilern, um sie ein bisschen zu beschreiben, zwei Autos jagen sich auf einer geraden Strecke mitten in der Wüste hinterher. Und das ist hügelig. Es geht rauf und runter, rauf und runter. Und diese Kamera, musst du dir vorstellen, ist ungefähr, ich würde sagen, Motorraumhöhe, ne? So vom Motor gespannt, oder? Mhm. Kommt das hin?
Kurz ja, über der sagen Straße. Wir Windschutzscheibe trotzdem.
So. Windschutz, okay, vielleicht, nee, Windschutzscheibe wäre ja, dann müsstest du ja den Motor auch sehen. Das ist aber nicht der Fall, du siehst die Straße, ne?
Mhm.
Ja, also wenn man jetzt gerne Gran Turismo auf der PlayStation spielt und dann gibt's mittlerweile gibt's auch Cockpit-Kameras. Früher gab's eine Stoßstangenkamera. Es ist mehr eine Stoßstangenkamera. So, das Besondere an der Stoßstangenkamera, und ich saß im Kino und diese Szene geht ja ewig und ich habe mich ganz gesagt, irgendwas ist komisch daran. Ich kann aber nicht meinen Finger drauf zeigen. Was ist an der Szene komisch? Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Was macht die Kamera hier anders als jede andere Stoßstangenkamera normalerweise? Wenn du eine Kamera auf der Stoßstange festmachst und du fährst einen Hügel rauf und runter, ne? Guck mir hier in die Kamera, ich fahre jetzt einen Hügel runter. Wo guckt die Kamera hin?
Nach unten.
Nach unten. Sie guckt auf die Richtung Straße und dann guckt sie wieder hoch, wenn du wieder hochfährst und immer so weiter.
Ja, aber die Kamera, guckt immer geradeaus so.
Die guckt immer geradeaus. Sie ist an der Aufhängung, ich nehme an einen Kameraarm oder so, der über das Auto gespannt ist und guckt immer geradeaus. Das heißt, die Straße geht so rein ins Bild, dann kommt Horizont, dann geht die Straße wieder hoch und runter und so weiter. Da muss ich übrigens auch an Spielberg denken, da muss diese Szene ja lieben. Weil er liebt es ja, Horizont zu inszenieren, wie sein Film The Fablemans ja nochmal gezeigt hat. Horizont ist eine der wertvollsten Filmlektionen, die er je gekriegt hat, von John Ford war es, glaube ich. Und so ist diese ganze Szene aufgebaut. Die zeigt der Horizont, der geht rein, der geht raus, der geht rein, der geht raus. Es gibt so ein ganz besonderes Gefühl, wie das echte Leben es dir gar nicht geben kann. Auch bei einer echten Verfolgungsjagd wäre es nicht so. Oder wenn du Auto fährst, wäre es nicht so. Das kann nur Film. Und wenn du das dann so zusammenschneidest wie dieser Film, entsteht eine unglaublich schöne, spannende Dynamik daraus, weil das, was du siehst, sich ja immer verändert und dann auch noch angleicht. Und das ist, und diese Dynamik durchbrichst du dann irgendwann ab einem gewissen Punkt. Und das macht diese Szene für mich so besonders.
Ja, und sie erinnert mich halt auch, ich habe eine derartige Inszenierung bisher noch nie in der Verfolgungsjagd gesehen, aber ich habe so eine Inszenierung häufiger gesehen in Filmen, die im Wasser spielen. So inszeniert man in der Regel Wellen. Und zwar in Filmen, wo es zum Beispiel darum geht, dass jemand ertrinkt. Ja, bist du mit der Welle.
Ja,
und mit jeder Welle
ja.
Hast du Angst, siehst du die Person da im Hintergrund noch, diesen kleinen Fleck. Weißt du, die nächste Welle kommt, siehst du die Person da hinten noch. Oh Gott, die nächste Welle, sie ist weg.
Ja.
Weißt du? Ja. Und genau so ist es inszeniert. Es ist, als wenn du mit einer Welle hüpfst. Es ist, als wenn du eine Welle reitest.
Das ist ein wahnsinnig guter Vergleich.
Kennst du den Film Der Sturm mit Mark Wahlberg und George Clooney? Wahre Geschichte über einen Fischerkutter, wo die alle ertrunken sind.
Nee.
Ja, so, so bedrohlich sind Wellen dort inszeniert. So sieht es aus, wenn bei Jaws die Crew auf der Orca rausfährt. Ja. Und ich kenne sowas, wie gesagt, nur aus Wassersequenzen. Weil es ist Welle, was Paul Thomas Anderson hier macht, er macht Wellenreiten mit der Autobahn.
Ja, ja schon.
Du hast weil da guckst du auch geradeaus, wie du sehr richtig gesagt hast, du guckst nicht nach unten, weil wenn du auf einem Surfboard stehst, bist du ja über der Welle. Und du guckst ja weiterhin geradeaus. Das heißt, die Bewegungen sind so, wie wenn du eine Welle surfst.
Ich finde den Vergleich fantastisch von dir. Ich möchte auch deswegen jetzt auch den Kameramann einfach mal hervorheben. Das ist Michael Baumann. Und das Besondere an seiner Filmografie ist, sein erster richtiger Film als Director of Photography ist Licorice Pizza gewesen, der ja auch eine tolle Kamera hat, keine Frage. Und One Battle After Another ist als Kameramann erst sein fünfter Film. Das Besondere ist aber, dass er trotzdem jahrzehntelange Erfahrung hat als Oberbeleuchter. Der hat unglaublich viele Filme ausgeleuchtet, quasi von Iron Man bis Amsterdam bis Macbeth.
Alles Macbeth mögliche. Mit Denzel Washington?
Nee,
der soll richtig toll sein, den habe ich nicht gesehen, ne?
Ich habe den leider auch nicht gesehen, aber ich dachte erst, ehrlich gesagt, dass es der Macbeth ist mit Michael Fassbender. Ja. weil der halt so geil aussieht, aber das ist halt tatsächlich jetzt nicht der gewesen. Inherent Vice war da auch der Oberbeleuchter. Auch Filme wie Nightcrawler und so weiter, also es ist wirklich komplett durcheinander. München für Spielberg, der Typ hat echt viele Sachen gemacht. Und was Besondere bei ihm ist, dass er halt diesen Oberbeleuchter-Background hat. Weil ich weiß nicht, ob du mein letztes Video gesehen hast über den Look von The Mandalorian und warum der so flat ist. Also den Film Mandalorian und Grogu. Da habe ich, da geht's halt viel um Look, um Ausleuchtung auch, ohne dass ich das jetzt zu sehr erklären kann, weil ich bin kein Oberbeleuchter. Aber gute, die besten Directors of Photography sind Leute, die wissen, wie man die Szenen ausleuchtet. Das ist etwas, was Roger Deakins predigt und predigt und predigt. Digitalfilm sieht oft so scheiße aus, weil es nicht gut ausgeleuchtet ist, sagt Roger Deakins. Liegt auch daran, weil bei Digitalfilm brauchst du weniger Licht, also machen alle Leute, leuchten es so aus, dass man alles sieht, und dann hast du ein flattes Bild und machst nichts damit. Und wenn du jemanden hast wie Roger Deakins, dann hast du auf einmal Blade Runner 2049 und es sieht wahnsinnig geil aus. So. Und ein guter Kameramann ist ein guter Oberbeleuchter. Und das zeigt uns hier tatsächlich Michael Baumann, der sehr spät zum Director of Photography gefunden hat. Und deswegen wollte ich das einfach noch mal hervorheben. Gut. bist du still? Haben wir noch irgendwas, worüber wir reden wollen bei diesem Film?
Ehrlich gesagt, nicht. Also ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt. Mein Problem ist halt auch, worüber ich noch reden kann, ist, der Film ist ja, wird ja gelobt für unterschiedliche Sachen. Also er ist ja auch so ein bisschen genreübergreifend. Er soll ein politischer Kommentar sein, ja. Er soll eine Satire sein. Er soll ein großer Blockbuster sein. Und er soll im Kern eine Vater-Tochter-Geschichte sein. Und ich finde, auf allen Ebenen ist er leider nicht so hundertprozentig. Am ehesten, also was mich am meisten kriegt in dem Film, sind die Thriller-Momente, die paar Thriller-Momente. Ich sage nur zum Beispiel, wenn das Mädel befreit wird durch den einen Typen, ja, der einen moralischen Wechsel hat. Das ist die Szene.
Total No Country for Old Men.
Absolut. Die Verfolgungsjagd. Yes, Baby, mehr davon. Vater-Tochter-Geschichte, dafür gibt es mir zu wenig Vater-Tochter-Dynamik. Viel zu wenig, ja. Über den politischen Kommentar haben wir schon gesprochen, über diese tonalen Inkonsistenzen haben wir schon gesprochen, über das Pacing, was so ein Action-Blockbuster auch braucht, haben wir schon gesprochen. Das ist so ein bisschen das Ding. Da ist er für mich so in den Moment, in dem er stark ist, den Part, ist er richtig stark, aber es ist mir alles nicht genug. Es ist mir alles,
Die haben ja auch für eine Vater-Tochter-Dynamik, sie haben ja nur 3 Szenen zusammen. Drei Szenen, meine ich doch gerade. Ja, ja, genau, ja, ich belege das gerade in Zahlen.
Und dann am Ende finde ich es halt auch fragwürdig. Der Typ, der alles jetzt für sie riskiert hat und durch die Hölle gegangen ist für sie, obwohl er so ein Nichtskönner ist, wie ehrt sie ihn, indem sie in die Fußstapfen ihrer Mutter tritt, die ihn verraten hat und alle anderen verraten hat.
Ja, wir müssen nicht zu sehr über das Ende reden, aber ich weiß, was du meinst. Also hast du absolut recht. Ich möchte aber, mir fällt ein, ich habe 2 Schauspieler vergessen, die ich noch gerne erwähnen will. Das eine ist Regina Hall, bei der ich mich den ganzen Film über gefragt habe, mit Julius zusammen neben mir, woher kennen wir die? Woher kenne ich die Schauspielerin? Scary Movie. Das
war die aber Scary nicht nur, aber nicht nur. Regina Hall, die ist ja ständig.
Ja, aber ich kenne sie hauptsächlich durch Scary Movie. Regina Hall war jetzt nicht inactive die letzten 20 Jahre, aber ich kenne sie wirklich hauptsächlich durch Scary Movie. Ich müsste jetzt echt mit der Lupe suchen, wo ich sie noch gesehen habe. Ich ruf mal kurz IMDb auf. Ich habe Girls Trip nicht gesehen, Gesetz der Rache habe ich mir nicht angeschaut. Es wird wirklich eng die letzten Jahre. Und die hat viel gemacht, so ist es nicht. Aber mir fällt nicht ein, wo. Also sag du es mir, wo ich sie gesehen haben sollte, ne? Und wir wissen, ich natürlich nicht so super viel schaue, aber Key & Peele hat sie mitgespielt für eine Folge. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, wo ich sie gesehen habe, außer in Scary Movie. Das heißt, in meiner Wahrnehmung saß ich 20 Jahre nach Scary Movie in einem Film und habe mich gefragt, woher kenne ich diese Frau? Und ich komme nicht drauf. Und weil sie halt so anders spielt, und sie spielt auch, der Film ist gnadenlos gut besetzt. Und wenn es nur die Nebenrolle für die aus Licorice Pizza ist, am Anfang des Films, gnadenlos gut besetzt. Das ist ähnlich wie Tarantino, da gleichen sie sich auch wieder, Anderson und Tarantino, die ja Buddies sind. Sie sind unglaublich gut darin, Schauspieler zu führen. Und du wirst kaum einen Schauspieler finden, der sich schlecht ihnen gegenüber äußert. Außer die damit sogar, ich muss immer an Burt Reynolds denken, der Paul Thomas Anderson ja gehasst hat, und seine Art Regie zu führen und alles. aber gleichzeitig war Boogie Nights der einzige Film, für den er mit Preisen überhäuft wurde.
Ja.
Diese Hybris, unglaublich. Naja.
Und der hat übrigens der Film hat was Autobiografisches, also so ein Augenzwinkern in Richtung Regina Hall. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, ob du,
Nee.
Regina Hall wollte mal Nonne werden.
Ach, okay.
Das ist alles, was ich sage. Regina Hall wäre auch fast eine Nonne geworden. Einmal als Jugendliche und dann wollte sie es nochmal in ihren 40ern, aber da wurde sie abgelehnt, weil sie zu alt ist, um Nonne zu werden.
Da wollte sie so spät nochmal Nonne werden, das ist interessant.
Und der Film zeigt Nonnen.
Gemessen an der kurzen Screentime, die sie hat, hat sie bei mir auch so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nicht nur, weil ich das Gefühl hatte, oh, wer ist denn das? Ich kann mich nicht erinnern. Sondern also es gibt ja auch einen Moment, wo sie heult. Das kriegt einen, finde ich. Der andere große Star, alle reden über Sean Penn und DiCaprio. Für mich ist es aber der größte Star in dem ganzen Film, wir haben ihn noch gar nicht benannt, Benicio del Toro.
Findest du? Ich finde den gar nicht so besonders in dem Film.
Der hat so eine Aura in diesem Film, ich kann gar nicht weggucken. Der wirkt auch wie straight aus einem Coen-Brüder-Film.
Ja.
Da drin auf jeden Fall. Ich finde, die ganzen Screwball-Comedy-Elemente auch mit DiCaprio funktionieren ja auch deswegen so gut, weil er so einen Ruhepol ausstrahlt. Und er, weißt du, ein charakteristisches Ding von Paul Thomas Anderson-Filmen sind ja die One-Takes, die oft so gut gemacht sind, dass dir gar nicht auffällt beim ersten Gucken, dass da gerade ein One-Take war. Aber damit schafft er es ja so, dieses wie soll ich sagen, so ein Zeitgefühl zu übermitteln, auch der Dringlichkeit oder auch eben in dem Fall der Ruhe, eher als Gegenpol, der sich durch eine dringlichste und aufwendigste Szenen bewegt und dabei so eine Ruhe ausstrahlt und sowas Mentoringhaftes hat, so ein Mentor, ne, so eine Mentorfigur in diesem Film und gleichzeitig dann auch ein paar der witzigsten Momente mit auslöst, gerade was DiCaprio angeht, weil sein, wie hieß denn seine Figur überhaupt nochmal? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Bob, weiß ich dann aber irgendwie Bob.
Irgendwie sowas. Ja, es spricht nicht für die Rolle, wenn man sich den Namen der Rolle nicht merkt.
Ja, Bob Ferguson.
Bob Ferguson, okay. Ja, weil ich kann mir ja kaum Rollennamen merken. Vielleicht, das will ich ihn jetzt nicht vorhalten. Aber er strahlt halt diese Ruhe aus und das war für mich die witzigsten Momente. Ein Gag, über den ich sehr lachen musste, der aber auch sehr entlarvend für diesen Film ist, das heißt entlarvend oder bezeichnend, ist dieser Tom Cruise-Gag. Als er aus dem Auto rausspringen soll. Und da gibt's, ich glaube, das ist wirklich eine der most memorable lines in diesem Film. No fear, like Tom fucking Cruise. Und dann springt. Aber er hat trotzdem Fear und springt nicht aus diesem Auto. Und ich finde das deswegen so bezeichnend, weil in meinem Hinterkopf hatte ich nur, ist sich Tom Cruise genau diese eine Person in Hollywood, die Paul Thomas Anderson bis aufs Blut hasst? Und ich finde das witzig, dass er ihn dann trotzdem referenziert und eigentlich sogar positiv referenziert.
Ich denke, dass diese Szene beides ist. Also sie ist eine Anspielung auf Tom Cruise und sein risikoreiches Stuntleben. Aber die Art und Weise, wie es gesagt wird, ist, wie Tom Cruises Charakter es sagen würde in Magnolia. Und das, glaube ich, ist darauf eine Anspielung. Also, weißt du?
Das kann sein. Weißt du, ich hatte im Hinterkopf nur The Master. Und in meinem, so wie man Tom Cruise ja auch allem, was man hört, kennenlernt, auch wir haben in South Park ja viel drüber geredet, ich kann mir vorstellen, ich stelle mir nur vor in meinem Kopfkino, vielleicht tue ich Tom Cruise auch hier komplett unrecht, dass er nach The Master einen riesen Hass auf Paul Thomas Anderson hat. Es sei denn, Tom Cruise ist so deep into Scientology, dass er das gar nicht mehr sieht, dass er das gar nicht so als Allegorie darauf versteht. Das
aber weißt du, wer auch sehr deep into Scientology ist und anscheinend nicht beleidigt ist, ist Giovanni Ribisi.
Das wusste ich nicht.
Der ist ein aktives Mitglied.
Ein aktives Mitglied sogar? Ja. Nee, ich hatte keine Ahnung.
Yep. Also,
das mal schnell. Ja, er ist noch Mitglied, auf jeden Fall. Ach, witzig. Okay, dachte ich nicht. Naja, vielleicht hat Paul Thomas Anderson, ist er auch einfach ein grandioser Menschenfänger und Tom Cruise findet auch diesen Film toll. Und dann will ich ihm das gar nicht so sehr anlasten. Aber das ist das, was ich bei dem Film mitnehme. Ich sehe halt viel meisterhaftes Handwerk. Das sehe ich halt. Und inhaltlich gehe ich da ein bisschen auseinander damit. Dann ist mir das, wie du gesagt hast, nicht mutig genug. Das ist es am Ende. Am Ende ist es nicht mutig genug. Ich saß ganz leer in dem Kinosaal, als die Credits liefen. Und war überhaupt nicht so überwältigt, wie ich es von There Will Be Blood war. Oder war so emotional so gefangen, wie ich von Licorice Pizza war. Oder so unglaublich unterhalten, wie von Boogie Nights. Nichts davon bleibt hängen.
Ja, Und auf der politischen Ebene war es für mich halt trotzdem zu plakativ und unnuanciert. Es war nicht wie Civil War, wo ich wirklich dann mich selbst hinterfragt habe, wie viel trägt man bei, was tun wir eigentlich uns gegenseitig an, wieso spalten wir uns so sehr, sollten wir nicht den Dialog suchen, sollten wir uns nicht das finden, was uns eint zuerst, bevor wir über das reden, was uns alles trennt. Und ja.
Ja, das hast du schön gesagt.
Ich hoffe ja, dass im besten Fall in Ländern, die gespalten sind, ich hoffe es, dass wir ja eigentlich mehr gemeinsam haben und ich hoffe, dass wir eigentlich das Beste für unsere Gesellschaft im Kopf haben, nur dass das, was wir tun und der Weg, um dahin zu kommen, der unterscheidet sich, weißt du? Das hoffe ich zumindest.
Ja, um es jetzt auf One Battle After Another noch zu münzen, was ich an dem Film aber, was ich überhaupt nicht vorwerfen kann, finde ich, dass er selber zu sehr polarisiert, dafür ist er selber zu nichtssagend in Wirklichkeit. Weißt du, was ich meine?
Ja,
also deswegen ärgert er mich nicht. Ich sehe das Meisterhafte, ärgert mich nicht, ich bin nur enttäuscht.
Er ist für mich trotzdem an vielen Stellen eine Social Media Bubble. Und von Paul Thomas Anderson, vielleicht liegt es halt auch am Namen Paul Thomas Anderson, ich habe mehr von ihm erwartet. Ich habe wirklich mehr von ihm erwartet, weil der kann mehr, der ist mehr. Und ich wünschte, dass das Drehbuch zu der meisterhaften Inszenierung passen würde. Ist das fair gesagt?
Ich sehe übrigens demnächst Eddington. Und ich habe dir ja schon von dem erzählt, von Ari Aster, der ja in eine sehr ähnliche Richtung eigentlich geht. Und jetzt habe ich irgendwie, das ist jetzt Eddington gegenüber unfair, aber weil ich das Gefühl hatte, ich habe nicht das gekriegt von One Battle After Another, was ich mir erhofft habe.
Hoffst du, dass du das bei Eddington kriegst?
Ich hoffe, dass ich es bei Eddington kriege. Demnächst schaue ich eine Pressevorführung, der lief ja auch schon in Cannes, aber der kommt in Deutschland, der ist ja ganz weit nach hinten geschoben worden, 20. November erst, glaube ich. Das heißt, wir werden irgendwann hier im Podcast drüber reden und dann werde ich dir auch berichten, wie ich ihn fand. Oder gehst du auch in die Pressevorführung? Du müsst ja auch eine nächste
Woche. Wann ist die denn?
Also bei uns ist die, ich glaube, ich dachte nächste Woche oder so.
Das schaffe ich nicht.
Tatsächlich, nächste Woche Freitag.
Das schaffe ich gerade.
Ja, schau es mir an. Ja, ich werde es dir sagen, wie er ist. Und dann gucken wir mal, ob das der One Battle After Another ist, den ich mir erhofft habe. Also One Movie After Another werde ich schon irgendwann dahin kommen, wo ich eigentlich hin will. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Welche Filme wir uns noch dieses Jahr angucken wollen, und Eddington gehörte ja dazu, haben wir ja im letzten Podcast ja besprochen. Da war es auch One Movie After Another. Mhm. Und wir werden in den nächsten Wochen auch wieder mehr über One TV Show After Another und One Movie After Another reden, weil wir mindestens ein Potpourri machen. Also kleiner Ausblick auf
also
die nächste Woche.
Also one podcast after another.
Ja, das sowieso. Das machen wir ja so oder so.
Und über uns könnte man auch mittlerweile behaupten, one Auftritt after another, weil wir einen Live-Podcast haben bei Media4U. Wir sind bei Media4U mit einem weiteren Live-Podcast auf den Münchner Medientagen. Das ist absolut kostenlos. Da gibt's Workshops, interaktive Spaces, 1-zu-1-Gespräche, Stages, Panels und Talks rund um die Medienberufe und den Einstieg in die Medien in die Medien in Bayern. Dafür fahre ich extra nach Bayern und ich werde den ganzen Podcast so reden. Marco, wir gehen danach zum Musikantenstadel und haben Samuels Gaudi. Wir sind am Freitag, den 24. Oktober, live auf der Bühne. Ich freue mich, euch alle begrüßen zu dürfen. Ich trinke Samuels, ich esse ein Brezen und Marco macht mir noch ein Weißwürstel. Das Ganze findet im House of Communication am Ostbahnhof statt. Danach stehen wir euch natürlich zur Verfügung für den Meet and Greet. Freuen uns auf jeden einzelnen von euch. Kommt zahlreich und wir haben eine gute Zeit. Und damit habe ich ein Schlusswort und das Schlusswort ist, dass Marco tatsächlich ebenfalls diese Woche, wenn der Podcast draußen ist, dann habt ihr ihn schon gesehen auf meinem Kanal. Wow. Ja, ihr habt ihn auf meinem Kanal gesehen, weil er hat mir da eine Moderation geschenkt, was ich sehr süß finde. Und wie ihr seht, haben wir sehr viel zu tun. Man könnte quasi sagen, one project after another.